Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 bei Immos Aktien und Co. mit mir Tilman Heinz
und mir Andreas Ruppert.
So, ich bin jetzt, wie der Andi in der letzten Folge ja schon erzählt hat, aus dem Urlaub wieder erholsam zurück und kann wieder voll inhaltlich mitmachen beim Podcast. Und Andi hat ja schon angekündigt, dass wir heute Q&A-Session machen. An der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön von uns beiden an die Zuhörerinnen und Zuhörer für die vielen Fragen, die uns erreicht haben. Da werden wir jetzt versuchen, in den nächsten, sage ich mal so, 15 Minuten, 20 Minuten,
genau,
die Fragen zu beantworten. Und ich habe mir natürlich auf die Fahne geschrieben, das nicht ganz so ausführlich zu machen, wie das wohl offensichtlich in der Vergangenheit ab und zu mal passiert ist.
Genau. Und wenn das ein bisschen länger gehen sollte, in Summe, weil wir ja schon einige Blätter vor uns liegen haben, ganz undigital, mal die Fragen rausgeschrieben, was wir alles in der ganzen Vergangenheit bekommen haben, also über die ganzen letzten 13 Folgen hinweg. Vielleicht gibt es hier auch Doppelungen, also wir haben jetzt hier nichts aussortiert, wir haben jetzt alles, was wir noch nie beantwortet haben, noch hier, außer einzelne Fragen, die wir explizit schon beantwortet haben, sind rausgestrichen, aber sonst haben wir ja eigentlich alles noch drin, also vielleicht gibt es auch Doppelungen zu alten Folgen, dann wird man aber einen Verweis auf die auch machen. Wir fangen einfach an und legen mal los. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch zwei Folgen. Wir schauen jetzt einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Tilly, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Oh, mach doch du mal.
Also Frage an dich. Jetzt schauen wir mal hier. Die Fragen zu den Immobilien. Fangen wir zu so einer klassischen Frage. Vielleicht haben wir die in den letzten Fragen oder in den letzten Podcasts auch zwischen den Zeilen mal beantwortet. Wie entwickeln sich die Immobilienpreise aufgrund des stark angestiegenen Zinssatzes in Zukunft? Haben wir eigentlich oft gehabt, die Frage, ne?
Ja, die Frage, die ist tatsächlich öfters gekommen und momentan ja auch aktueller denn je sozusagen, weil natürlich sich der Markt letztes Jahr ja stark verändert hat aufgrund des Zinsanstiegs auf irgendwo um die 4%-Punkte. Grundsätzlich ist es natürlich so, ich habe auch wie ihr alle da draußen und wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch keine Glaskugel. Grundsätzlich aber würde ich schon sagen, haben wir jetzt momentan ein gewisses Niveau erreicht, wo ich sage, dass es da jetzt nochmal vom Immobilienpreis deutlich runtergeht, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Hängt aber natürlich auch letztendlich maßgeblich davon ab, wie sich der Zinsmarkt entwickelt. Und natürlich, wenn die Zinsen noch weiter hochgehen, dann gibt es halt nur die Kenngröße Preis, der halt nachgeben muss, weil sonst kann sich dann wirklich am Ende des Tages gar niemand mehr die Immobilie leisten. Wir sind ja jetzt schon mit Erbengeneration sozusagen als Kunden unterwegs, weil es schon für den Gutverdiener, sage ich mal, schwierig geworden ist.
Aktuell schon, ne?
Genau. Gut, Frage beantwortet.
Haken dran,
genau. Fast schon wieder zu ausführlich. Insofern spiele ich den Ball jetzt gleich zurück. Auch eine ganz klassische Einleitungsfrage mal, damit wir uns auch gut hier eingrooven können.
Ach so.
Was sind denn die Unterschiede bei Aktien, ETFs, Staatsanleihen und Fonds?
Mhm.
Ist eine Frage von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin.
Ja, gewesen. Haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Also ich fange mal an, eine Aktie. Ich meine, da oben haben wir ja irgendwo auch die Frage, was ist eine Aktie? Vielleicht beantwortet die sich damit auch. Also eine Aktie ist ja die klassische Unternehmensbeteiligung. Das heißt, ich nehme Geld und kaufe zu einem gewissen Kurs, beteilige ich mich an einem Unternehmen, beispielsweise einem Daimler oder so, und mir gehört dann ein minimaler Teil von dem Unternehmen. Je nachdem, wie viele Aktien ich dann halt erwerbe. Das ist die Einzelaktie. In einem Fonds, so mache ich mal weiter, in einem aktiv gemanagten Fonds sind mehrere Aktien drin, also in einem Aktienfonds. Und da entscheidet der Fondsmanager, welche Aktie er jetzt nimmt. Nimmt er anstatt noch VW vielleicht die Daimler oder Andersstrom oder vielleicht den BMW oder doch was ganz anderes. Das heißt, da entscheidet dann ein Fonds. Damit habe ich natürlich eine gewisse Risikostreuung. In der Regel sind in solchen Fonds mindestens mal 20, 30 Titel drin. Es gibt natürlich Fonds, die bis zu über 100 oder 200 oder sogar mehrere tausend Titel drin haben, in ganz kleinteiligen Stücken eben dann. Ein ETF ist ein passiver Fonds, also da entscheidet nicht ein aktiver Kopf, also nicht ein Fondsmanager drüber, welche Aktien reinkommen, sondern da entscheidet der Index, der dahinter liegt. Auch hier ein klassisches Beispiel, der DAX, der größte deutsche Aktienindex, da sind halt 40 Werte drin, die sind alle gewichtet, am größten beispielsweise SAP mit 6, irgendwas Prozent. Und genau in dieser Größenordnung kauft dann die Gesellschaft, die dieses ETF auflegt, die Aktie danach und das dann immer von oben nach unten, also von Platz 1 bis Platz 40, je nach den Gewichtungen und passt es halt dann immer an die Marktgegebenheiten an. Und der dritte Punkt waren Staatsanleihen. Ne?
Mhm,
es gibt natürlich auch hier aktive Fonds, die Staatsanleihen kaufen. Was ist eine Staatsanleihe? Ich habe die Möglichkeit, mich als Bürger, als Mensch, als Investor an einem Staat zu beteiligen, beziehungsweise keine klassische Beteiligung, sondern eher als Schuldner, das heißt, oder ja, als Gläubiger. Ich leihe einem Land Geld, in dem Fall machen wir mal ein Beispiel, ich leihe Deutschland Geld für beispielsweise 10 Jahre und dafür kriege ich einen Zins X. Machen wir auch hier mal ein plakatives Beispiel, ich kriege 1% jedes Jahr für meine 10.000 Euro und dafür leihe ich dem Land Deutschland das Geld. Das einzige Risiko oder das vermeintliche Risiko, das ich ertrage, ist, dass halt mir einfach wichtig ist, dass dieses Geld auch wieder in den 10 Jahren zurückgezahlt wird, also das Ausfallrisiko. Ist also ein kleiner Unterschied zu der Aktie, die hier nicht täglich schwankt. Die Staatsanleihe schwankt zwar auch täglich, aber das würde jetzt auch zu ausufern. Aber hier kriege ich immer einen festen Zinssatz und dann am Ende eben die Rückzahlung. Das vielleicht auch ganz kurz erklärt.
Okay, super. In dem Fall würde ich vielleicht jetzt tatsächlich noch gleich die Anschlussfrage stellen, die uns auch erreicht hat, weil das da jetzt, glaube ich, ganz gut hinpassen kann. Welche Risiken denn mit dem Kauf von Aktien verbunden sind?
Ja, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich das Totalverlustrisiko. Das heißt, wenn ich eine Aktie kaufe, siehe Wirecard damals, dann kann die von einem Kurs meinetwegen 100 auf 0 fallen oder auf ein paar Cent und kann dann auch nicht mehr ansteigen, weil es dann einfach irgendwann verschwindet, weil das Unternehmen bankrott, insolvent oder eben wegen Betrugs eliminiert wurde. Dann habe ich nichts mehr und das Risiko besteht durchaus. Also das muss man an der Stelle anmerken. Das ist natürlich jetzt kein Risiko, das jeden Tag eintritt und man könnte auch dieses Risiko mit ein paar Punkten ausmerzen, aber die Frage willst du ja nicht so beantwortet haben, sondern die Frage ist, ja, beantwortet damit, dass es das Totalverlustrisiko bei Aktien einfach gibt.
Genau. Gut.
Bin ich wieder dran. Wir wollen ja so ein Wechselspiel machen.
Richtig,
ne?
Richtig.
Es ist gar nicht so einfach, hier Fragen zu beantworten und dann nebenher noch eine rauszusuchen. Immobilienpreise haben wir besprochen. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade die Frage, welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell? Ich glaube, da haben wir intensiv in den letzten Folgen drüber gesprochen.
Welche Folge? Folge 9 müsste das gewesen sein.
Folge 9, genau, da gerne reinhören.
Genau, grundsätzlich da nochmal ganz schnell. Man kann natürlich über die KfW Fördermittel beantragen, BAFA-Mittel, das ist dann, wenn man Einzeltitel oder Einzelgewerke fördern will. Und es gibt natürlich noch dann für gewisse Einkommenssituationen bei der L-Bank verschiedenste Möglichkeiten, da bitte wirklich mit dem Finanzierungsexperten, mit dem Finanzierungsspezi sprechen und den mal anhauen, was es da tatsächlich alles gibt, weil ich da als Immobilienmakler, wie ihr merkt, natürlich eine gewisse Grundexpertise habe, aber jetzt intensiv, gerade bei L-Bank zum Beispiel mit Z15 und ZXY-Darlehens, bin ich nicht zu tief im Thema drin.
Also Folge.
Folge 9.
Folge 9, genau. Dann schiebe ich gleich die nächste Frage nach, dass du trotzdem eine beantworten kannst. Ist der Markt aktuell eingefroren?
Naja, gut. Eingefroren ist natürlich so eine Sache. Ich würde behaupten, dass Märkte nie einfrieren können. Es gibt für alles und jedes immer irgendwo Zusammenkünfte und Möglichkeiten, Sachen zu verkaufen. Und auch für Käufer gibt es Möglichkeiten, Objekte zu erwerben. Es ist aber natürlich einfach schwieriger geworden, beziehungsweise muss man halt vor allem den Verkäufern den Zahn ziehen, dass die halt noch Preisvorstellungen haben, wo halt einfach keine Zinsen bezahlt wurden. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich einfach so, dass man da ganz offen mit den Verkäufern sprechen muss, ja, und im Zweifel vielleicht auch mal einen Auftrag dann nicht ausführen, wenn man da keine Einigung erzielen kann. Ja.
Okay, gut. Ist nicht einfach.
Nee, ist nicht einfach. Ja, das ist korrekt. Also das ist tatsächlich das Thema. Man muss nebenher dann schon wieder sich vorbereiten und schauen, welche Frage wird gestellt. Nehmen wir doch einfach mal, wie kann man den richtigen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Aktien bestimmen?
Ganz schnelle Antwort, gar nicht. Auch da... habe ich auch viel drüber erzählt. Es ist ganz wichtig, wenn ich als Privatperson, als Privatinvestor eine Einzelaktie kaufe, ein Einzelinvestment tätige, dann sollte ich wissen, warum ich zu welchem Preis kaufe. Also auch hier wieder ein Beispiel, ich kaufe zu 30 eine Aktie, dann sollte ich schon wissen, warum die bei 30 steht, durch irgendwelche Berechnungsmöglichkeiten, durch irgendwelche Vorstellungen, durch eine Analyse, die ich selber getätigt habe und hinter der ich auch stehe, sollte ich wissen, okay, ich kaufe bei 30. Bei 30 ist die Aktie für mich ein adäquater, ein fairer Preis. Und bei 50 ist sie mir vielleicht zu teuer. Vielleicht ist die Aktie auch gerade bei 50. Ich sage, bei 35 kaufe ich sie ein. Habe sie bereits auf meiner Watchlist. Das heißt, ich muss mich elementar mit dem Unternehmen auseinandersetzen, auch mit dem Kurs. Und da einfach beobachten und sagen, okay, jetzt hat die Aktie den Preis, den ich bezahlen möchte, ob von unten oder von oben. Von unten kaufe ich sie wahrscheinlich dann immer, wenn ich einen Preis definiert habe. Aber auch gleichzeitig beim Ausstieg. Also man sollte in der Regel schon wissen, ich sage, bleib mal bei dem Beispiel, für 50 habe ich sie gut gefunden und habe sie gekauft, weil ich sie da günstig preiswert fair bewertet fand. Dann steige ich bei 50 ein, dann steigt sie vielleicht auf 80. Jetzt muss ich mir meine Bewertung mal auch nachziehen und sagen, vielleicht haben sich die Zahlen auch verändert, Gewinne etc. pp. Muss mir dann aber auch da wieder meine Emotionen komplett rauslassen und sagen, okay, wenn jetzt, ist jetzt jemand bereit, 80 zu zahlen? Wenn ich damals sage, 50 war der faire Preis, ist denn 80 jetzt der faire? Würde ich heute auch nochmal 80 dafür zahlen? Wenn ich da sage, ja, dann kann ich nachkaufen oder zumindest mal meine Aktie behalten. Wenn ich sage, nee, für 80 wäre mir die zu teuer, dann müsste ich mir vielleicht in zweiter Instanz mal die Gedanken machen, sollte ich es denn nicht vielleicht bei 80 oder spätestens bei 85 vielleicht auch mal einen Teilverkauf machen oder ganz verkaufen und meine Gewinne mitnehmen? Das heißt, es gibt den richtigen Zeitpunkt bestimmt. Ob ich ihn definieren kann, auch schwer. Aber ich sollte, das immer wieder beim Thema Analyse, ich sollte die Preise eigentlich schon vorher im Kopf haben, wo ich einsteige, wo ich aussteige, bevor ich die Aktie überhaupt anlage. Mhm. Also eine Aktie nur zu kaufen, vielleicht das als Schlusssatz. Ich höre häufig auch von Leuten, boah, die ist um 90% gefallen, da steige ich jetzt ein, weil wo will die Aktie denn hin? Da sage ich, ja, ich meine, machen wir auch hier ein mathematisches Beispiel. Eine Aktie fällt von 100 auf 10. Dann ist sie um 90% gefallen. Die Aktie kann immer noch um 100% fallen. Mhm. Weil von 10, jetzt machen wir mal ein Beispiel, kann sie, bleiben wir mal bei 90%, dann ist es anschaulicher. Wenn sie jetzt von 10 auf 1 fällt, dann ist sie nochmal um 90% gefallen. Das heißt, zur Frage, wo kann die Aktie hin? Die Aktie kann immer weiter runter. Sie kann natürlich auch steigen. Also es sollte schon Gründe geben, warum eine Aktie steigt, die vielleicht mehr sind, wie eine Aktie ist bereits gefallen, die kann nur noch steigen. Das wäre schon ein dünnes Argument.
Okay. Gut, dann schiebe ich gleich noch eine zweite Frage hinterher, die du in der letzten Folge ja so ein bisschen auch schon angesprochen hast, Thema Kryptowährung.
Oh, okay.
Da sind wir gefragt worden, ob wir uns oder speziell du dir vorstellen kannst, wie Kryptowährungen in Zukunft verwendet werden können, ob sie als Zahlungsmittel eingesetzt werden können, wann das passiert. Vielleicht kannst du da noch einen kleinen Ausblick mal wagen.
Gerne. Also ich habe es ja auch, glaube ich, in einer der ersten Folgen mal gesagt, ich bin kein ausgewiesener Krypto-Experte. Ich habe mich als Berater, als Investmentprofi, würde ich jetzt sagen, mit dem Thema sicherlich beschäftigt, weil es einfach eine Anlageklasse ist. Aber wie gesagt, kein ausgewiesener Krypto-Experte, was man ja auch vielleicht in Zukunft planen, da mal einen Fachmann dazu einzuladen. Aber ich will natürlich die Frage beantworten. Ich glaube, ich kann sie auch beantworten. Ich habe es schon gesagt, als Investmentmöglichkeit bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass es bleiben wird. Also es wird nicht mehr verschwinden, wie das manche denken. Gerade Bitcoin, Ethereum wird als Investmentmöglichkeit sicher da bleiben. Ich will mich mit den ganzen kleineren jetzt mal gar nicht auseinandersetzen. Aber die beiden haben einfach auch vom Handelsvolumen her schon und auch vom Namen her schon eine Strahlkraft und eine Bedeutung. Ich glaube, da wird es da bleiben als Investment. Ob das jetzt spekulativ ist, ob das ein nachhaltiges Investment ist, da will ich gar nicht drüber diskutieren, wollen wir gar nicht aufmachen, aber es wird auf jeden Fall da bleiben, das sieht man auch an den Volumen. Die Leute handeln hier einfach auch sehr gern und sehr ambitioniert, ob es hoch oder runter geht. Zahlungsmittel hast du gefragt, da bin ich zwiegespalten. Es ist ja bereits ein Zahlungsmittel, man kann ja mit gewissen Stückteilen bei gewissen Online-Händlern oder sogar bei stationären Händlern irgendwo in den USA oder auch in Berlin mit Bitcoin bezahlen. Mhm. Ob das jetzt Sinn macht bei so einem hohen Kurs, wenn ich dann 0,000 irgendwas für meine Spaghetti Bolognese zahle, das sei dahingestellt. Ich glaube, solange es noch die klassischen Fiat-Währungen gibt, und die wird es aus meiner Sicht lang geben, weil da einfach die Staatshoheit immer dahinter steckt, dass sie sagen, ich habe die Kontrolle über die Währungen, Ob man das jetzt auch toll findet oder nicht toll findet, auch mal dahingestellt. Glaube ich, dafür wird es schwer sein. Man muss sich ja mal fragen, was ist die Quelle von Geld bei den meisten Menschen? Ist es das Einkommen von meinem Job? Und da müsste ich ja dann so weit in meiner Fantasie voranschreiten, dass ich sage, okay, irgendwann wird das Geld, so wie auch die Steuer und auch die Sozialversicherung, um mal in Deutschland zu bleiben, wird in Kryptowährungen abgeführt und dann bekomme ich es in Kryptowährungen, dann kann ich damit bezahlen. Der Weg erscheint mir aus aktueller Sicht, kann mich täuschen, vielleicht ist in 2 Jahren anders, sehr weit. Und auch durch diese aktuelle Volatilität, die in dem Markt ist. Also heute schon mal 25.000 wert, morgen mal 19. Ich weiß nicht, ob ich meine, wenn ich sage, ich verdiene 25.000, kriege ein Bitcoin ausgezahlt als Monatsgehalt und nächsten Tag ist nur noch 19 wert. Dann sage ich, klasse, habe 20-30% auf mein Einkommen verloren. Auch nicht im Sinne des Erfinders. Also ich glaube, als Zahlungsmittel tut sich's in Zukunft noch schwer. Die Blockchain dahinter, da haben wir uns auch öfter mal drüber unterhalten. Die, glaube ich, ist interessant. Die wird in vielen Themen auch genutzt. Da glaube ich langfristig dran, wie gesagt, auch an die beiden Investments. Und der Rest wird die Zukunft zeigen.
Ja.
Aber das ist da, glaube ich, glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Sowohl die Staaten beschäftigen sich damit, als auch Banken etc. Und wird da bleiben, Haken dran. Sollte sich damit auseinandersetzen. Du zeigst schon an, ich bin dran. Das sind die Fragen zum Aktienmarkt, Immobilienthemen, was haben wir hier? Oh, gut. Was sind die wichtigsten Faktoren, die den Wert einer Immobilie beeinflussen, Tille?
Jetzt stellst du natürlich Fragen, gell? Beziehungsweise die Zuhörer. Und jetzt wollt ihr, dass ich das in 2 Sätzen beantworte?
Genau, noch kürzer.
Okay, also dann sage ich mal nur Lage, Lage, Lage.
Der Klassiker.
Ganz klassisch. Natürlich Baujahr, Ausstattung, Grundrissschnitt, solche Themen. Sind Modernisierungen getätigt worden? Ja, nein. Das sind so, sage ich mal, die wesentlichen Faktoren. Haben wir natürlich auch in der Podcast-Folge, wo es ums Bewerten geht, relativ ausführlich dann besprochen. Aber klar, das sind die Themen, die da bei den Faktoren für den Wert einzahlen.
Okay, Folge 11 war das, habe ich gerade nachgeschaut.
Genau.
Immobilienbewertung, genau. Okay, dann schieße ich schnell nach, sehr schnell beantwortet. Mhm. Wir haben eine ähnliche Frage, die überspringe ich, denn nämlich hier ist die Frage, welche Bedeutung hat die Lage für den Immobilienmarkt? Sind wir uns, glaube ich, beide einig?
Ja.
Eine entscheidende, ne?
Sehr entscheidend, da unveränderbar.
Unveränderbar, ja, also, genau.
Wir haben im Vorgespräch auch kurz drüber philosophiert, es ist halt alles veränderbar, außer die Lage. Und wenn du halt natürlich in einer C, D, E, Z-Lage am Start bist, dann kannst du da einen Neubau hinstellen.
Traumhaus.
Dann ist es halt einfach trotzdem eine schlechte Lage.
Okay, du hast echt Gas gegeben, muss ich sagen. Wie kann man den Wert einer Immobilie steigern?
Ja, auch da natürlich.
Schöner Perserteppich reinlegen, oder?
Ja, zum Beispiel, ja. Also klar, ihr könnt natürlich gerade jetzt im Speziellen, wenn man in Richtung Verkauf denkt, dann kann es sinnvoll sein, dass man einfach die Immobilie nochmal aufhübscht in der Weise, dass man zum Beispiel streicht oder dass man einen Boden austauscht oder sowas, dass man einfach so oberflächliche, Verschönerungsmaßnahmen macht. Man kann natürlich, um es mal im Digitalen zu versuchen, in Richtung digitales Homestaging oder auch örtliches Homestaging über Fotos dann zum Beispiel einen Wert von der Immobilie steigern.
Was für ein Ding?
Homestaging.
Was ist das?
Homestaging ist, also für mich natürlich klar, Homestaging ist, wenn man Möbel einfach entweder aus Pappe oder echte Möbel in die Immobilie
reinstellt. Okay, das geht jetzt um den Verkauf.
Genau,
okay,
da geht es jetzt theoretisch um den Verkauf. Man kann aber, wenn man jetzt nicht den Gedanken hat zu verkaufen, sondern einfach so den Wert steigern will, dann geht es halt natürlich sehr viel über Modernisierung und einfach das Objekt so aktuell wie möglich zu halten.
Okay, da schiebe ich mal eine Frage nach, die hier gar niemand gestellt hat, die mir jetzt einfach einfällt. Ja. Ich kaufe jetzt eine Eigentumswohnung und da ist keine Küche drin. Würdest du sagen, kauf eine Küche rein und dem anderen gefällt die dann nicht und der will dann nicht einziehen oder würdest du es mit dem neuen Mieter entscheiden? Also da ist jetzt die Frage, was... Oder auch selbst beim Verkauf?
Beim Verkauf würde ich tatsächlich anraten, alte Küche drin lassen oder wenn die so alt ist.
Oder gar keine drin.
Oder gar keine, also wenn die so alt ist, vielleicht sogar rausbauen, weil einfach das dann ein Punkt ist, den soll der neue Eigentümer entscheiden, weil da Geschmäcker einfach verschieden sind. Mhm. Bei der vermieteten Immobilie, Kapitalanlage, da kann man natürlich drüber nachdenken, zu sagen, okay, ich will da was noch sowieso modernisieren, ich habe aber jetzt schon frühzeitig einen Mietinteressent, dann kann man den damit bestimmen lassen. Ansonsten bin ich persönlich, das ist aber meine persönliche Einschätzung, ein Freund davon, eine Küche reinzumachen. Mhm. Weil einfach, ihr müsst euch vorstellen, ein Mieter muss 3 Monats-Kaltmieten aufbringen. Unter Umständen muss er eine Courtage an irgendeinen Makler oder sonst irgendwie was bezahlen, wenn er den Immobilienmakler bestellt hat. Plus er muss dann noch eine Küche kaufen. Da ist es auch dann schon häufig so, dass Mieter einfach auch da schon wieder an der Grenze sind von dem, was sie sich leisten können.
Budgetgrenze.
Und dann macht es einfach Sinn, wenn man die Küche gleich mit vermietet. Ja, weil das könnt ihr ja natürlich dann auch ausweisen, logischerweise im Mietvertrag, dass man halt irgendeinen Betrag hat für die Küche. Ja?
Tille, ich bremse dich mal kurz.
Wir ja. sind
schon wieder sportlich über 20 Minuten.
Ja,
und okay. Das war ja einzig unsere Zielzeit. Aha. Ich habe es ja am Anfang schon mal angekündigt. Wir haben hier nämlich noch einige Fragen liegen. Wir würden das auf die nächste Folge mal hacken, oder? Mhm.
Ja, gern.
Also dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche in Folge 15.
Genau.
Und sagen an der Stelle Ciao und würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gibt, wie ihr dieses Format Q&A findet. Und ja, bis dahin.
Macht's gut. Bis dann. Schöne Woche.
Ciao.
Ciao.